Deutschlandfunk, der Tag.
Großer Bahnhof gestern für Olaf Scholz in Tokio bei seinem ersten Besuch in Japan und ein Bundeskanzler, der sich revanchieren will für all die Aufmerksamkeit und all die Wertschätzung. Er hat sich extra ein paar Worte Japanisch zurechtgelegt.
Minisama konnichiwa.
Nett gemeint und doch ziemlich schief gegangen, so jedenfalls hat es Thorsten Iffland erlebt, unser Korrespondent in Tokio.
Er hatte die ja doch relativ bekannte Begrüßungsformel konnichiwa überhaupt nicht richtig ausgesprochen, also das klang total anders und da war doch der ein oder andere im Saal, der ein bisschen schmunzeln musste, das hat man dann sogar hinter den Masken, die hier alle tragen, gesehen, aber die Japaner sind ja höflich, haben sich das nicht weiter anmerken lassen.
Angela Merkel und auch Gerhard Schröder sind zuerst nach China gereist, Olaf Scholz aber hat sich für Japan entschieden und das ist kein Zufall. Und auch wenn in Berlin die Opposition meckert, der Bundeskanzler hat eine politische Botschaft im Sinn und Thorsten Iffland erklärt uns gleich, warum dieser Plan in seinen Augen jedenfalls voll und ganz aufgegangen ist. Und dann schauen wir noch auf die militärische Entwicklung in der Ukraine, wo die Verteidiger im Osten und im Süden des Landes den russischen Angreifern offenbar viel besser standhalten können, als manche das befürchtet haben. Warum ist das so und wie könnte es jetzt weitergehen? Auch das ein Thema in der Tag an diesem 29. April 2022. Heute mit Jasper Barenberg. Im Bundestag in Berlin wird gerade hitzig über Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert. In Moskau droht Präsident Putin allen NATO-Staaten, die sich einmischen. Und der Kanzler, der ist zu Gesprächen nach Japan geflogen. Unentschuldbar nennt das AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla im Plenum in Berlin. Beschwerden gibt es in der Debatte auch von Seiten der Union. Davon aber hat sich Olaf Scholz nicht beirren lassen. Bei einem Besuch, bei dem auch ARD-Korrespondent Thorsten Iffland beobachten konnte, wie der Angriffskrieg Russlands alle Gespräche geprägt hat.
Sowohl Olaf Scholz als auch sein Amtskollege, sein japanischer Fumio Kishida, haben über die Ukraine gesprochen und das als allererstes, noch bevor es das Abendessen gab, hier in der Kantei, dem Amtssitz des Premierministers in Tokio, haben sie beide gesagt, das ist unser Top-Thema, wir müssen zusammenhalten, wir sind Wertepartner, dieses Wort hat man sehr häufig wiederholt am gestrigen Tag, also zwei wirtschaftsstarke Demokratien, die Russland der Stirn bieten wollen, die allen anderen Autokratien auch die Stirn bieten wollen, dass man da zusammenarbeitet, dass man die Ukraine weiter unterstützt. Da waren beide sehr bemüht, das zu betonen und dass man eben halt auch näher zusammengerückt ist und zusammenrücken möchte in den kommenden Jahren. Das war so das Top-Thema und deshalb ging es auch sehr viel um die Ukraine, wenngleich sie ja geografisch sehr, sehr weit weg ist hier von Tokio.
Bei uns ist das wichtigste Thema im Moment ja oder die wichtigste Debatte, wie weit kann man gehen in der militärischen Unterstützung der Ukraine? Wie weit muss man gehen, wenn es um Wirtschaftssanktionen gegen Russland ist? Wie wird das eigentlich in Japan diskutiert? Ich war erstaunt zu hören, dass Japan eine Nation von dreien in Asien ist, die jedenfalls eng an der Seite der westlichen Partner der Ukraine steht, wenn es um Wirtschaftssanktionen geht.
Ja, da machen die komplett mit, genau wie die G7-Staaten. Japan hat sich dessen angeschlossen. Das allein ist in der Tat schon bemerkenswert. Zum Beispiel bei der Annexion der Krim hat man das nicht gemacht hier. Man hält sich ja hier traditionell relativ neutral aus der ganzen Sache heraus, zumal man ja auch relativ nah selbst an Russland dran liegt, geografisch. Aber in dem Fall ist man sofort mitgegangen. Dafür hat sich der Bundeskanzler gestern auch noch mal explizit bei Kishida bedankt. Die Japaner selbst haben ja auch schon eine Menge Hilfsgüter in die Ukraine geliefert, aber auch sowas wie ja, medizinische Ausrüstung. Gestern hat der Premier, da hat es dann auch für ein paar Lacher gesorgt, explizit auch nochmal Windeln angesprochen. Also auch diese Sachen, aber eben keine, und das war ja bis gestern auch die deutsche Position, keine schweren Waffen. Das geht hier auch gar nicht, weil Japan gar keine in dem Sinne eigene Armee besitzt. Es gibt hier nur die Selbstverteidigungskräfte, die also ja keine wirklich schweren Waffen haben, die sie irgendwie weiter liefern könnten. Und das verbietet auch hier die Verfassung, eben solche Waffen zu liefern. Von daher kann Japan da gar nicht weitergehen. Man muss sich da ein bisschen weiter zurückhalten. Man versucht das dann über Geld, über Wirtschaftssanktionen zu regeln, aber eben auch über den anderen Aspekt, Flüchtlinge aufzunehmen, wenngleich man da sagen muss, hier in Japan sind bislang etwa 800 Ukrainerinnen mit ihrer Familie, also vor allem natürlich Frauen, Frauen angekommen. Das ist natürlich ein Witz bei einer Nation, die so groß ist wie Deutschland und dann nochmal 40 Millionen obendrauf. Also da ist noch Luft nach oben, aber ansonsten zieht man an einem Strang.
Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass die Mehrheit der Menschen grundsätzlich eine harte Gangart, sage ich jetzt mal, gegenüber Russland nach diesem Angriffskrieg und nach den Berichten über Kriegsverbrechen und so weiter unterstützt. Dass es aber auch anders wird, wenn es um eine militärische Unterstützung geht, mit schweren Waffen beispielsweise, diese Entscheidung jetzt, da kommt schon die Sorge auf bei vielen vor einer weiteren Eskalation. Wir haben es mit einer Atommacht zu tun, auch die Sorge vor einer atomaren Eskalation. Wie läuft eigentlich die Diskussion in Japan zu diesem Thema?
Ja, man muss dazu natürlich wissen, dass Japan das einzige Land ist, das ja schon zwei Atomwaffenabwürfe ja quasi miterleben musste. Und dieser Stachel sitzt natürlich noch tief aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bomben von Hiroshima und Nagasaki, das Thema ist ein sehr sensibles hier in Japan, ohne Zweifel. Und dazu kommt natürlich, dass die geografische Nähe zu Russland ja so frappierend ist, dass man sich hier natürlich Sorgen macht. Also es gibt ganz im Norden von Japan, von der Hauptinsel, da hängt dann noch Hokkaido dran. Die kennt man vielleicht vom Namen her. Da ist die große Stadt Sapporo, wo auch schon Olympische Spiele waren. Und noch weiter im Norden, nordöstlich, da fangen die Inseln der Kurilen an. Das ist eine über 1000 Kilometer lange Inselkette, die Japan, quasi die japanische Hauptinsel, mit der Halbinsel Kamtschatka von Russland verbindet. Und die südlichste dieser Inseln ist nur 3,7 Kilometer von Japan entfernt. Man kann also rübergucken quasi zum Feind nach Russland und man konnte da in den vergangenen Wochen durchaus auch viele militärische Bewegungen beobachten. Es gab einige Manöver mit dem großen Paket, mit U-Booten, mit Helikoptern, mit Kampfflugzeugen, mit Raketenwerfern, mit Panzern. Also da ist man schon sehr, sehr beunruhigt, weil diese Inseln ja immer noch umstritten sind zwischen Russland und Japan. Es gibt im Grunde genommen immer noch einen Kriegszustand zwischen den beiden Ländern. Eben wegen dieser Inselkette konnte man sich nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch nicht einigen. Eigentlich sind die südlichen Inseln Japan zugehörig. Da haben auch sehr viele Japanerinnen und Japaner gelebt. Die wurden inzwischen vertrieben. Auf der anderen Seite beansprucht Russland das ganze Gebiet für sich. Und dieser Streit und dieser Tonfall ist jetzt in den vergangenen Wochen deutlich eskaliert, auch von japanischer Seite. Man hat gesagt, Russland besetzt das Ganze illegal. Und dieses Wort illegal ist schon für japanische Verhältnisse wirklich sehr, sehr deutlich gewesen. Die Russen auf der anderen Seite werfen Japan natürlich vor, den Ukraine-Krieg im Grunde genommen zu massiv zu bekämpfen, vor allen Dingen wirtschaftlich. Und deshalb ist hier quasi die nächste Front eröffnet.
Bei uns wird viel über die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, von Gas, Öl, Kohle gesprochen. Wie ist das mit Japan eigentlich?
Japan ist nicht so abhängig von russischer Energie wie Deutschland. Japan ist der größte Flüssiggasimporteur der Welt. Deswegen unter anderem war auch der Bundeskanzler hier, um sich das mal anzuschauen, weil das ja auch für Deutschland eine alternative Energiequelle ist. Flüssiggasimporteur, aber eben nicht aus Russland, sondern vor allem aus Australien und aus Malaysia holt man sich hier die flüssige Energie ins Land. Öl, russisches Öl wird hier auch benötigt, ja klar, aber nur zu 5%, ist es deutlich weniger. Und Japan, trotz Fukushima, ist natürlich immer noch ein Land, das der Atomenergie eine besondere Bedeutung zugewinnt. Also von daher ist der Energiemix hier deutlich anders, aber man möchte sich halt eben auch das, was man noch von Russland hat, möchte man irgendwie sich davon unabhängig machen. Das hat der Premier gestern auch nochmal betont. Aber ähnlich wie in Deutschland, man ist da relativ zurückhaltend. Man fordert hier kein komplettes Embargo, sondern sagt ganz klar, die Versorgung unserer Bevölkerung, unserer Wirtschaft steht an erster Stelle und von daher sagen wir jetzt nicht partout, wir drehen alle Hähne zu. Da ist man ein bisschen zurückhaltender, folgt da eher der deutschen Linie.
Und wenn man in die Zukunft schaut, dann ist Wasserstoff ein Riesenthema. Da ist Japan, glaube ich, sehr viel weiter als Deutschland. Das hat sich der Bundeskanzler ja auch nochmal angeguckt. Gibt es da eine Pläne für eine engere Zusammenarbeit?
Ja, der Bundeskanzler war heute Morgen in der Nähe hier von Tokio in einer Wasserstofffabrik und hat sich das mal ganz genau erklären lassen. Wasserstoff, da ist Japan wirklich führend weltweit beim Aufbau vor allen Dingen von Lieferketten für Wasserstoff. Das ist das Entscheidende. Wie kriegt man das von A nach B und wie kann man das dann eben eben so veredeln und umsetzen, dass es eben für die industrielle Produktion sinnvoll erscheint. Das hat sich der Bundeskanzler angeschaut und da ist Japan insofern auch Vorreiter, als dass zum Beispiel der Automobilhersteller von Toyota hat schon vor 30 Jahren erste Wasserstoffautos versucht zu entwickeln. Vor kurzem ist hier auch ein Test erfolgt und da konnte das erste Auto 900 Kilometer damit fahren. Also da ist man schon deutlich weiter und klar, da hat man auch entsprechende Firmen dann hier mitgenommen, die sich das anschauen und diese Partnerschaft möchte man auf jeden Fall vertiefen, dass man vom Know-how Japans profitiert, um dann eben wieder beiderseitig weniger abhängig von russischen Rohstofflieferungen zu sein.
Olaf Scholz hat ja viel Wert drauf gelegt, dass alle mitkriegen, dass er ein klares Signal auch mit diesem Besuch in Japan senden will, dass es kein Zufall war, dass er als erstes, wenn er unterwegs in Asien ist, Station in Tokio macht. Das hat natürlich mit dem G7-Treffen, mit dem bevorstehenden zu tun, aber das geht ja darüber hinaus. Bei uns jedenfalls wurde aufmerksam registriert, dass die erste Reise eben nicht nach China geht, sondern nach Japan. Wie kommt diese Botschaft in Tokio an? Wie wurde das da aufgenommen?
Ja, auch sehr, sehr gut. Also wenn man die Zeitungen gestern oder heute hier durchgeblättert hat, dann wird das sehr gutiert, dass der Kanzler eben ausschließlich nach Japan gereist ist, eben keinen Stopp in Peking eingelegt hat, wie es seine Vorgängerin häufig getan hat. Es wurde hier sogar explizit in den Zeitungen ausgeführt, dass die Kanzlerin 12-mal in ihrer Amtszeit in China war und eben nur 6-mal in Japan. Da war man also schon ein bisschen beleidigt. Olaf Scholz war bisher außerhalb Europas ja nur in Israel und in den USA und dann kam eben jetzt schon Japan. Das liegt einerseits natürlich am G7-Vorsitz Deutschlands. Da gehört es halt dazu, dass der Präsident der G7 in dem Fall dann alle Mitgliedsländer einmal persönlich besucht, bevor man sich dann in Elmau zum G7-Gipfel trifft. Andererseits aber eben auch an der weltpolitischen Lage durch die Invasion Russlands in die Ukraine. Und ja, es ist ein klares Commitment gewesen zu Japan.
Eines der handfesteren Ergebnisse dieses Besuches von Olaf Scholz in Japan ist ja, dass man verabreden will, gemeinsame Regierungskonsultationen vom nächsten Jahr an, regelmäßige Beratung. Ich glaube, Japan hat sowas noch gar nicht. Auf deutscher Seite sieht es ja so aus, dass es mit einigen Staaten, unter anderem mit China, ja sowas jedenfalls im Prinzip nachgeht. Wie viel Wert ist das deiner Einschätzung nach? Ist das ein handfester Ausdruck dafür, dass man beide Seiten wirklich gewillt sind, die Zusammenarbeit noch enger und noch intensiver zu gestalten?
Ja, das ist definitiv so. Es ist in der Tat eine Besonderheit. Das hat Japan so nicht mit anderen Ländern und Deutschland hier in Asien, du hast es angesprochen, auch nur mit China und dazu noch mit Indien. Also das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Von diesem ganzen Treffen bleibt übrig, da sind zwei wirklich, die sich gefunden haben, die sich auch neu erfunden haben mit Deutschland und Japan. Zwei extrem wirtschaftsstarke Nationen, zwei demokratische Nationen. Das ist in diesen Zeiten besonders wichtig und man möchte wirklich zusammenarbeiten. Auch Deutschland, das ist das Zeichen, sich ein bisschen mehr wieder auf den Indo-Pazifik kümmern. Diese Lage von Japan quasi im Sandwich zwischen Russland und China, da möchte man den Bündnispartner, auch das NATO-Mitglied und den G7-Partner Japan einfach auch nicht alleine lassen. Das ist ein klares Zeichen. Auf der anderen Seite freuen sich die Japaner natürlich auch über die Unterstützung aus Europa und die Unterstützung aus Deutschland, die eben während der Zeit der Bundeskanzlerin, während ihrer Amtszeit eben nicht so groß war. Also das sind zwei starke Nationen, die wirklich ein gutes, ein festes Bündnis aufbauen wollen. Das ist die klare Absicht und das war das klare Zeichen von Olaf Scholz. Das bleibt sicherlich auch hängen, auch vor allem hier bei den Japanern, die das sehr, sehr wertschätzen.
Und wer weiß, Thorsten, vielleicht lernt Olaf Scholz ja noch ein paar weitere Brocken Japanisch und kann seine Gesprächspartner bei zukünftigen Besuchen beeindrucken.
Ja, da bin ich mir sicher. Das wird beim nächsten Mal besser klappen. Da wird er sich sicherlich noch besser vorbereiten.
Welche Formel bräuchte Olaf Scholz noch, um da richtig Eindruck zu schinden?
Ja, also er war ja gar nicht so falsch unterwegs. Das war ja schon richtig mit Konnichiwa. Er sollte es einfach nur besser aussprechen. Und wenn er sich dann mal entschuldigt, dann kann er auch nochmal Sumimasen sagen. Das ist auch so ein Universalwort hier, wenn man sich irgendwie unsicher ist und nicht genau weiß, wie es weitergeht. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
Thorsten, ich danke dir sehr. Vielen Dank.
Gerne.
Eine neue, eine noch blutigere Phase des russischen Angriffskrieges, das war die Erwartung vieler Beobachterinnen, vieler Beobachter, als Putins Armee vor inzwischen knapp 2 Wochen die erwartete Offensive im Süden und im Osten des Landes begonnen hat. Seitdem hören wir jeden Tag von Kämpfen, von Gefechten und von Toten. Zum ersten Mal seit 2 Wochen sind in Kiew gerade wieder russische Raketen eingeschlagen. Da war gerade UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Stadt. Alles in allem aber sieht es aus der Ferne jedenfalls so aus, als kämen die russischen Truppen nicht so voran, wie sie es vielleicht geplant hatten, als könnten sich die Verteidiger in der Ukraine besser zur Wehr setzen, als man wohl befürchten musste. Unser früherer Russland-Korrespondent Tilko Gries verfolgt die Entwicklung von Anfang an. Ich habe ihn gefragt, welches Bild sich denn für ihn gerade ergibt.
Da ist viel Überraschendes tatsächlich drin, denn unter dem Eindruck dessen, was wir ab dem 24. Februar alle gesehen hatten, war auch ich davon ausgegangen, dass das jetzt mit einer großen militärischen Kraft sozusagen drückt aus Richtung Osten in Richtung Westen und dass die ukrainische Armee dort massiv unter Druck gerät und man das auch sehen könnte sozusagen, indem sich die Linien immer weiter verschieben gewissermaßen, so wie wir das eben auch nach Kriegsbeginn gesehen hatten. Aber das passiert so nicht. Und dazu gibt es, glaube ich, zwei wesentliche Thesen. Einerseits handelt es sich eben um das Gebiet, in dem die ukrainische Armee schon seit Jahren die Gelegenheit hatte, sich buchstäblich in den Boden einzugraben und ihre Stellungen zu verfestigen. Das ist ja die Gegend, in der der Krieg auf geringerem Niveau, aber dennoch blutig, ja seit 2014 schon lief. Und das gibt den Ukrainern die Möglichkeit, effektiv sich zu verteidigen. Und auf der anderen Seite, die zweite These, und beide stimmen vermutlich, ist eben, dass die russische Armee, die ja eine ganze Reihe von Defiziten der Weltöffentlichkeit vorgeführt hat, in den vergangenen Wochen von diesen Defiziten jetzt auch nicht durch wunderbare Heilung sozusagen befreit ist, sondern sie hat sie nach wie vor und vielleicht sogar noch in stärkerem Ausmaß. Es gab Merkwürdigkeiten in der Kommandostruktur, die offenbar wohl auch noch nicht behoben sind, obwohl es ja dann Meldungen darüber gab, dass die Kommandostruktur zusammengeführt werden sollte, hin auf einen russischen General. Und nun gibt es Gerüchte darüber, dass der Top-General Gerasimov aus Moskau sogar anreist in die Nähe der Front, um die Dinge nun wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist noch nicht bestätigt. Ich weiß auch nicht, ob sowas dann bestätigt werden wird. Aber es ist viel Unruhe dabei sozusagen, weil es denen doch nicht so läuft, wahrscheinlich wie die russische Armee es auch erwartet hatte. Plus, dieser Krieg dauert nun eben auch schon 2 Monate und die russische Armee hatte Nachschubprobleme. Sie hat offenbar sehr, sehr viele Soldaten verloren, die ums Leben gekommen sind. Sie setzt Einheiten ein, die nicht sehr erfahren sind. Sie hat Technik verloren und wirklich jeder, der sich besser auskennt mit dem Militär, aber dessen Kenntnisse ich sozusagen anzapfe, sagt, so etwas kann man nicht so schnell wieder zusammenpuzzeln. Das ist nicht einfach irgendwie, sagen wir mal, im Kühlschrank ist die Milch leer und ich kaufe einfach einen Liter nach. Das ist schon was komplexer.
Also du sagst, zum einen haben die Ukrainer Vorteile, weil sie im Gelände sich auskennen, da seit Jahren sich schon positioniert haben und eine gute Verteidigung organisieren können. Und auf der anderen Seite bleibt es bei Defiziten, die man unterstellen muss bei den russischen Truppen. Aber was wir doch erleben, ist, dass es täglich Artilleriebeschuss gibt, dass es tägliche Angriffe gibt und dass die russischen Streitkräfte sich, wenn auch nicht in der vielleicht erwarteten Geschwindigkeit, doch Stück für Stück entlang dieser vielen hunderte Kilometer Frontlinie nach vorn arbeiten?
Ja, denn die russische Taktik ist so geblieben, wie sie, also in einem Punkt auch so geblieben, wie sie in den letzten Wochen eben auch schon war. Sie lassen sehr stark schießen, und zwar die Artillerie und da, wo es geht, auch per Luftangriffen, denn die Lufthoheit wird nicht bestritten sozusagen durch die Ukraine, weil der Ukraine dazu das Gerät fehlt. Und das bedeutet, diese Gegenden, also ich nenne mal die Region um Kharkiv, ich nenne den Ort Izium und einzelne weitere Orte dort, die liegen praktisch unter Dauerfeuer. Es mag einzelne Pausen mal geben hier und da, aber jede Nacht, jeden Tag gibt es von dort, von ukrainischer Seite aus die Meldungen. Klammer auf oder eine Fußnote, niemand von uns ist an dieser Front. Zum Glück wäre auch schwierig, da lebend wieder rauszukommen, tatsächlich. Und deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, ob das, also es sind also Thesen sozusagen, die ich hier für plausibel halte zumindest. Also die russische Armee hat die Möglichkeit, über Artillerie die ukrainischen Stellungen massiv unter Feuer zu nehmen. Dazu braucht man Artillerie, dazu braucht man Munition und dazu braucht man, wenn man das über Tage und lange Zeit macht, relativ kurze oder funktionierende Nachschubwege. All das hat die russische Armee und genau das tut sie jetzt. Das sind ja auch alles Gegenden, die jetzt näher an Russland selber liegen, anders als es bei Kiew damals war. Das heißt, man kann da auch Material hinschaffen. Und das ist das, was passiert. Und diesen quasi Stillstand, den wir jetzt hier besprechen, der muss ja nicht so bleiben. Also das, die Frage ist, wie lange halten die Ukrainer das aus? Es wird auch Verluste geben, tote ukrainische Soldaten. Das gibt die ukrainische Armee nicht bekannt. Das ist gewissermaßen auch ein Militärgeheimnis. Aber gelegentlich erfährt man von zum Beispiel ausländischen Söldnern, die auf Seiten der Ukraine kämpfen. Dass sie sterben jetzt in diesen Tagen, also ich glaube seit gestern oder vorgestern allein ein Däne und ein Amerikaner. Klar, das sind zwei, aber von den Ausländern gibt es ja auch nur sehr viel weniger. Das heißt, die Frage ist eben, ja, muss die ukrainische Armee doch irgendwann zurückweichen oder bekommt sie die Möglichkeit, auch russische Stellungen ihrerseits unter Feuer zu nehmen?
Und kommen da jetzt die Zusagen für Waffenlieferungen und all das, was da schon seit Wochen verdeckt läuft, kommt das da ins Spiel? Man hat ja in der öffentlichen Debatte, auch in den Aussagen von westlichen Verbündeten wie den USA, Großbritannien und so weiter, mittlerweile den Eindruck, dass so langsam sich die Einschätzung durchsetzt, wir können nicht nur dazu beitragen, dass sich die Ukraine wie bisher erstaunlich gut selbst verteidigen kann, in Teilen ja auch die russischen Vorstöße zurückgeschlagen hat, sondern wir können ins Auge fassen, dass die Ukraine selbst in der Lage sein könnte, die russischen Truppen quasi zurückzudrängen. Manche sagen ja, die britische Verteidigungsministerin gestern, Ziel muss es jetzt sein, die russischen Truppen aus der gesamten Ukraine zu vertreiben.
Und dazu bräuchte die ukrainische Armee ganz sicher schwere Waffen. Dazu bräuchte sie Panzer, dazu bräuchte sie Artillerie, dazu bräuchte sie auch die Möglichkeit, Flugabwehr deutlich effizienter zu tätigen als bisher, wozu sie bisher in der Lage ist. Und das sind genau eben dieses Gerät, über das wir sprechen. Also nehmen wir den Fall Deutschland, das System Gepard, um das es jetzt in den vergangenen Tagen ging, das also geliefert werden soll. Und es ist aber noch nicht so ganz klar, ob man auch die Munition dafür hat und ob es genug Munition ist und so weiter. Also sehr, sehr komplex. Das kann dann also offenbar in nächster Zeit, und da reden wir trotzdem auch über Wochen, in die Ukraine geschickt werden, sofern die Ersatzteile schnell genug da sind und die produzierende Firma in der Lage ist, das schnell genug zu schaffen. Und da muss man es aber auch noch logistisch dahin bekommen. Und das sind alles Schwierigkeiten. Und die Zeit in der Tat, die drängt, denn die Situation haben wir ja besprochen. Vielleicht noch eine Sache zu dieser Situation dort. Wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht man auch eine Art Hufeisen. Das Hufeisen wird gebildet von russischer Armee und da drin ist sozusagen so eine Tasche. Das ist im Prinzip die Frontlage im Osten der Ukraine. Und in dieser Tasche stehen natürlich eine Menge ukrainischer Soldaten, die bisher kaum zurückweichen. Das hatte ich geschildert. Aber dieses Hufeisen möchte die russische Armee natürlich gerne einschließen, zuschnüren. Und das wäre eine Katastrophe für die ukrainische Armee, weil es dann eine Einkesselung ist und dann würde man ja von der Vernichtung eines größeren Teils der ukrainischen Armee sprechen. Das ist also alles ein ziemlicher Ritt auf der Klinge, bei dem man nicht genau weiß, wie das ausgeht.
Und auf welche Seite sich quasi das Pendel schwingen wird. Mir fällt gerade noch ein weiterer Punkt ein, weil das die letzten Tage auch immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Angriffe der russischen Truppen heute auf Kiew, aber auch Angriffe auf Bahnknotenpunkte. Bisher war es ja offenbar immer so, dass die Russen davon Abstand genommen haben, weil sie selbst ursprünglich versucht haben oder ins Auge gefasst haben, dass sie darüber Nachschub dann später würden organisieren können. Das ist jetzt erstmal hinfällig, aber es gab Angriffe auf Bahnknotenpunkte. Wir wissen, die Bahn ist wahnsinnig wichtig für den Nachschub in der Ukraine und mutmaßlich ja auch wichtig für die militärische Unterstützung aus dem Westen. Zeichnet sich da auch ein Muster ab, dass es in diese Richtung weitergehen könnte, in dem Versuch Russlands, die Waffenlieferungen zu unterbinden, auch in den nächsten Wochen, Monaten möglicherweise?
Ja, definitiv, das ist so. In der Tat, die Bahn ist der wichtigste Verkehrsträger für das Militär, für diese schweren Waffen. das Bahnnetz der Ukraine ist gut und es mag nicht schnell sein, aber es ist ausgebaut. Es gibt eine ganze Reihe von Bahnlinien. Das hängt mit dem Ausbau von Eisenbahnen auch schon zur Zarenzeit, aber auch in der Sowjetunion zusammen. Es gibt, wenn eine Strecke kaputtgeschossen wird, gibt es meistens Ausweichstrecken. Das geht also. Aber dennoch, die russische Armee zielt mit ihren ferngestützten Waffen. Also das ist dann nicht mehr Artillerie, sondern das sind Raketen, die über etliche 100 Kilometer fliegen können, auf Bahnlinien, auf Knotenpunkte. Man braucht dafür allerdings ziemlich präzise Waffen, wenn man sie treffen will. Jeder weiß ungefähr, wie breit eine Bahnlinie ist. Und das ist keine große Breite, muss man also ziemlich genau treffen. Und selbst wenn man sie getroffen hat, kann man sie auch wieder reparieren. Also dann kann die Ukraine rangehen natürlich und kann sie reparieren. So einen Schienenstrang wirklich auf Dauer zu unterbrechen, ist gar nicht so trivial. Ja. Etwas anders ist es, wenn man Bahnbrücken über Flüsse zum Beispiel, wenn man die wegschießt, die sind nicht so leicht zu reparieren. Das oder Tunnel zum Beispiel, wenn man so etwas angeht. Das ist richtig. Aber dann gäbe es vielleicht auch noch das Straßennetz oder wie gesagt Ausweichwege für die Eisenbahn. Und darüber hinaus versucht die russische Armee ganz gezielt, andere infrastrukturelle Punkte der ukrainischen Infrastruktur anzugreifen. Dazu gehören Öldepots zum Beispiel. Alle paar Tage gibt es solche Meldungen und auch solche Bilder, die dann eben nachweisbar sind. Das sind ja tiefschwarze Rauchschwaden, die dann entstehen. Das zielt darauf, die Benzin und Diesel, die Treibstoffversorgung ganz schlicht des ukrainischen Militärs zu stören. Denn jede Einheit braucht Kraftstoff, um alles, was motorisiert ist, in Gang zu setzen. Und da die Ukraine keine eigene Ölproduktion hat, ist sie darauf angewiesen, eben den Treibstoff hineinzuschaffen ins Land. Auch das über die Eisenbahn, dort irgendwo zu lagern und dann fein zu verteilen an die Front. Und diese Wege versucht Russland eben auch zu unterbinden.
Lass uns zum Schluss nochmal mit dem Blick nach vorn gucken auf diesen Stillstand, den wir jetzt besprochen haben. Ich mag es ja kaum fragen, aber welche Möglichkeiten bleibt der russischen Armee, wenn es weiter diese Defizite gibt und wenn sich über die nächsten Wochen erweist, dass auch mit Waffenlieferungen aus dem Westen, mit Unterstützung aus dem Westen, die Ukraine immer mehr in der Lage sein wird, sich selber gut zu verteidigen? Was erwartest du dann als Antwort von russischer Seite?
Es gibt verschiedene Szenarien. Das eine Szenario ist Status quo, also ungefähr die Frontlinie, die wir jetzt haben, oder vielleicht einige Kilometer Verschiebung. Und dann graben sich beide Seiten ein auf den jeweiligen Seiten und nehmen sich so gut es geht gegenseitig unter Feuer. Das kann man eine ganze Weile machen. Das hängt vom Nachschub ab, vom Personal etc. Das nennt man Abnutzungskrieg. Und möglicherweise sind beide Seiten irgendwann so erschöpft, auf verschiedenen Ebenen erschöpft, dass sie miteinander beginnen zu verhandeln über Bedingungen sozusagen eines Waffenstillstandes. Von Frieden will ich da mal noch gar nicht sprechen. Das heißt aber auch, dass also für alle diese Möglichkeiten, wo irgendwann Diplomatie wieder mit reinkommt und eine wichtige Rolle spielt, da heißt es, dass die Voraussetzungen dafür, die entscheidenden Voraussetzungen auf dem Schlachtfeld geschaffen werden. Also das Militärische ist jetzt erst einmal entscheidend. Vorstellbar wäre ja theoretisch auch, dass je nach Ausstattung der ukrainischen Armee die russische Armee zurückweichen muss. Das kann sein. Das erhöht aber gleichzeitig in meinen Augen auch immer die Eskalationsgefahr. Denn potenziell hat das russische Militär ja noch ein paar andere Waffen im Schrank, also im Arsenal. Das können Chemiewaffen sein, das können auch Atomwaffen sein, das muss nicht gleich der große Schlag sein, aber vielleicht taktische Nuklearwaffen, mit denen man eine kleine Region verwüstet. Wer weiß das schon, unter welchen Bedingungen oder wie dann die Rationalität im Kreml ist, welche Entscheidungen dort getroffen werden. Denn eine Niederlage, eine russische Niederlage ist ja kaum vorstellbar, dass der amtierende Präsident in Moskau das politisch durchhält, so etwas. Wie soll er das zu Hause verkaufen, in der Rhetorik, in der er sich befindet? Also ist nicht so richtig vorstellbar. Das ist also sozusagen ein anderes Szenario und da gibt es verschiedene Unterszenarien. Aber so aber noch einmal denkbar ist eben auch, dass die russische Armee die Überhand nicht behält, sondern erhält und dass die Ukraine diesen Krieg verliert.
Und jetzt schnell noch die Adresse für Kommentare aller Art, dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.